ARD.
Oh, ich habe schon wieder nasse Füße. Mist. Das Gras ist gerade nass, wo wir hier aufnehmen. Und ich habe mal wieder die falschen Schuhe an fürs Gärtnern. Was soll ich sagen?
Ja, man müsste schon etwas stabileres Schuhwerk anhaben. Aber ich habe auch ja, so leichte Sommerschuhe, so Sportschuhe. Wir hatten ja auch darauf gehofft, dass es ein warmer Sommer mal oder wärmerer Sommer mal wird.
Ich habe so Stoffschuhchen an, aber jetzt, wo wir die Folge veröffentlichen, ist es ja vermutlich wieder warm und trocken. Bis dahin sind meine Socken dann auch wieder getrocknet.
Und Martina, soll ich dir eine Geschichte erzählen, die sich vor einigen Tagen hier an den Beeten abgespielt hat? Du wirst es fast nicht glauben.
Ich bin sehr gespannt, hau raus.
Also, ich war hier an den Beeten zugange und habe so ein bisschen Beikräuter rausgenommen. Das soll ja auch alles schön ordentlich so aussehen bei uns. Und was ist da wieder passiert? Meine Brille ist mir von der Nase gefallen, immer wenn ich mich gebeugt habe. Also habe ich beschlossen, sie auf einen dieser Pfosten abzulegen. Und dann habe ich weiter gezupft und gezuckelt und nach einer halben Stunde bin ich wieder hoch ins Büro. Und dann fiel mir auf, Mensch, irgendwie guckst du nicht richtig. Und mir war klar, die Brille, die habe ich vergessen. Also wieder runter die Treppen hier rüber gelaufen und was war? Brille weg. Ich denke, die hat doch keine Beine. Wo ist die denn geblieben? Bin hier dreimal rumgegangen um die Beete. Wir haben ja zwei, obwohl ich ja wusste eigentlich, wo sie hätte sein sollen. Ja, Brille ist nicht aufgetaucht. Dann habe ich erst mal gesagt, naja, gut, gehst erst mal Mittagessen, nicht?
Dann siehst du das Drama auch nicht so, ne? Auf deinem Teller.
Ja, und nach dem Mittagessen wieder an die Beete, nochmal zwei Runden gedreht, Brille weg. Ja, dann hatte ich für mich schon so beschlossen, dann musste ich eine neue Brille kaufen. Dann kam mir aber hier ein Kollege aus der Hausverwaltung entgegen und den habe ich dann gefragt, Mensch, ist bei Ihnen eine Brille abgegeben worden? Und er sagte, nein, warum denn? Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und er sagte, soll ich mal gucken gehen? Ich sage, na, was soll das denn? Ich habe doch dreimal oder viermal geguckt, die ist da nicht. Naja, ich bin hoch ins Büro und er, wie sich hinterher herausgestellt hat, ist trotzdem nochmal an die Beete gegangen. Dann klingelte mein Telefon und er sagte, Herr Walter, Ihre Brille ist wieder da. Und ich sage, wo war die denn? Na, die lag neben dem Beet. Also ich kann mir das echt nicht erklären. Das kann doch nicht sein. Ich weiß, jetzt kommst du wieder und sagst,
du hattest ja deine Brille nicht auf.
Ja, ne, das habe ich an dem Tag ganz oft gehört. Aber naja, ich bin froh, sie ist wieder da. Ich kann klar sehen und hoffentlich auch klar denken. Und ja, dann legen wir mal los.
Das ist gut, weil heute wollen wir noch ein bisschen was aussäen. Und es wäre ja doof, wenn du das alles nicht sehen kannst.
Säen und sehen, das ist ja auch schön.
So, genau.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Ihr liebt euren Garten genauso sehr wie wir und ihr wollt noch mehr daraus machen, dann seid ihr bei uns richtig, denn wir begleiten euch durchs Gartenjahr. Was sind die Trends? Wie mache ich die Nachbarn neidisch? Und wie pflanze ich das neue Superfood? Und wir beantworten natürlich eure Gartenfragen. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, und ich bin Ralf und bin hier Redakteur beim NDR und ja, hinterm Haus habe ich auch einen Garten zu Hause, so einen kleinen, vorm Haus auch und da fällt auch immer viel Arbeit an, also gerade jetzt, wo es so viel regnet und alles wächst wie Bolle, also da muss ich echt aufpassen, dass ich mich da nicht verzettle. Ja, und wie sieht's bei dir aus, Martina, Gärtnerinnenbilanz?
Du stellst immer dein Licht ein bisschen unter den Scheffel, man muss immer sagen, dass du dich seit Jahrzehnten mit dem Thema Garten beschäftigst und unser Mann für den Garten bist.
Das hast du nett gesagt. Ja, okay, ich nehme das mal so hin. Gut, und bei dir?
Ich beschäftige mich noch nicht seit Jahrzehnten mit dem Garten, aber ich versuche immer, also ich gärtner sehr gerne. Ich probiere immer total gerne was aus, achte nicht immer auf den perfekten Standort. Das ist ganz oft so ein bisschen, ja, learning by doing und nächstes Jahr klappt es dann vielleicht besser.
Und damit es hier an unseren Beeten ja richtig gut klappt, ist auch heute wieder unsere Diplombiologin und Gartenexpertin Claudia Heger bei uns. Und sie ist auch richtig wie eine Gärtnerin gekleidet. Grüne Hose, feste Schuhe, nicht so wie wir mit den leichten Tretern hier. Also herzlich willkommen Claudia, schön, dass du da bist.
Hallo. Ja, heute ist ein bisschen kühl. Wir hatten 16 Grad draußen und ja, da habe ich dann doch lieber eine Jacke an.
Gut, wir gucken mal kurz auf den Kohl, den wir ja vor einigen Wochen hier gepflanzt haben. Und der hat ja auch, da hattest du schon drauf hingewiesen damals, Claudia, da sollte so ein Schneckenkragen jeweils rum, habe ich gemacht. Ich habe da aus Kunststoff so 6 Krägen.
Ein Kragen, 3 Kragen.
3 Kragen, also 6 Kragen gekauft und drum drapiert und Schnecken scheinen nicht dran gekommen zu sein, oder was meinst du, Claudia?
Nee, am Anfang nicht, aber jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn da die Nachbarpflanzen drüber gehen, ne? Die Artischocke zum Beispiel, da geht natürlich die Schnecke dann drüber. Also das sollte man schon ein bisschen beiseite halten, aber jetzt sind die Pflanzen schon so groß, dass sie nicht mehr komplett abgeweidet werden können.
Na, ein Glück. Bei dem Grünkohl, ich bin ja fast täglich an den Beeten und da ist mir vor ein paar Tagen aufgefallen, da krochen so Raupen dran und haben auch ordentlich geknabbert. Man sieht ja noch die Spuren, das war wahrscheinlich dann der Nachkomme vom Kohlweißling.
Ich vermute mal, dass es ein Kohlweißling war. Waren die schwarz, die Raupen?
Ja.
Im Jungstadium sind die schwarz. Ne? Wenn die älter werden, dann kriegen sie ja das gelb-grüne Muster. Aber wenn die ganz klein sind, dann sind die schwarz. Man kann die im Prinzip schon erkennen an den Eiern. Die sind so orange-rot und ein bisschen gerieft. Wenn man die auf den Blattunterseiten schon erkennt, kann man das Gelege im Prinzip schon zermatschen. Ne? Aber da muss man schon jeden Tag gucken. Ne?
Und mit Brille. Geht ja jetzt wieder.
Gott sei Dank. Was sollten wir sonst machen, Ralf?
Und der Grünkohl ist trotz des Wetters ganz ordentlich. Ne? Und was haben wir noch? Drüben haben wir den Rosenkohl haben wir noch. Der eine ist ein bisschen klein geblieben da. Wir haben jeweils zwei immer von den Sorten oder Arten. Und drüben haben wir auch noch dann den Kohlrabi. Aber der Rosenkohl, einer muckert.
Ja, die Pflanze war vielleicht am Anfang schon nicht so stark. Ne? Wenn die jetzt, die haben ja jetzt noch gute 2 Monate, wo sie wachsen können. Und die sollten natürlich auch Dünger kriegen, weil diese Kohle sind Starkzehrer. Die brauchen also eine Nachdüngung jetzt. Um diese Zeit.
Wo du gerade über das Thema Dünger sprichst, da können wir gleich mal ganz kurz reingrätschen, denn wir haben genau eine Frage zum Thema Dünger bekommen. Und zwar hat uns eine Hörerin aus Hamburg geschrieben, sie hat für ihre Balkonpflanzen eine Flasche mit Flüssigdünger gekauft und jetzt auf der Flasche gelesen, dass sie diese leere Flasche später im Sondermüll entsorgen soll. Und jetzt lässt sie besser die Hände von diesem Dünger. Schreibt sie, Claudia, was ist da los mit dem Flüssigdünger? Ist der jetzt doch gefährlich?
Nein, der Flüssigdünger wird es nicht sein. Das wird die Flasche sein. Das ist Hartplastik und ist vielleicht im gelben Sack dann nicht so gut aufgehoben, ne? Weil Hartplastik gehört da ja normalerweise auch nicht rein. Also Schadstoffe dürfen nicht drin sein, die würden die Pflanzen ja auch aufnehmen. Gefährlich ist der nicht. Das wird wohl eher die Flasche sein, die das Problem ist. Es ist ja auch eine ziemlich große Flasche, nehme ich mal an. Ne?
Okay, also im Zweifel tatsächlich zum Sondermüll bringen oder auf den Wertstoffhof bringen und hinterher die Finger waschen, bevor man Gummibärchen oder Schokolade isst. So, aber eigentlich wollen wir ja heute darüber sprechen, dass das Gartenjahr und die Pflanzzeit noch lange nicht vorbei sind. Denn auch wenn die Beete gerade voll sind, unsere Tomaten wachsen hier ja auch noch vor sich hin und die Möhren wachsen und der Kohl wächst, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Wenn jetzt schon was raus ist oder abgeerntet ist oder ihr vielleicht noch Platz im Garten habt, auch jetzt ist noch Zeit, Sachen nachzusäen. Und das wollen wir nämlich heute tun. Welche Pflanzen und welches Gemüse kann jetzt noch in die Beete gebracht werden? Claudia, was haben wir denn da auf dem Zettel?
Ach, da haben wir einiges. Ist auch noch nicht zu Ende. Also im September geht auch noch was. Also ich habe hier einmal den chinesischen Lauch. Der ist auch bekannt als Knoblauch oder Knoblauchlauch. Der hat ein bisschen breitere Blätter als der normale Knoblauch und den kann man auch mehrjährig kultivieren. Der kommt immer wieder und man kann ihn immer wieder neu beernten, wie den Schnittlauch im Prinzip auch. Dann habe ich eine Herbstrübe. Bicolor, die gibt es auch in Weiß. Das ist ein Kohlgewächs und im Rheinischen gibt es zum Beispiel das Stielmus. Das ist im Prinzip genau die gleiche Pflanze, bloß da wird es praktisch als das Oberirdisch, das Grün abgeerntet und gegessen. Und hier lässt man im Prinzip ein bisschen größere Abstände und dadurch bilden sich kleine Rübchen. Und die wachsen sehr schnell und die kann man durchaus noch im Herbst dann ernten. Die sind ein bisschen scharf, allerdings nicht so scharf wie Radieschen. Also etwas milder. Man kann sie kochen, beim Kochen werden sie dann noch milder. Dann habe ich hier einen Knollenfenchel. Und das ist eine ganz bestimmte Sorte, nämlich Doux de Florence. Das ist eine Sorte, die ist wirklich nur für den Herbstanbau. Weil wenn die im Frühjahr ausgesät wird, die fängt dann sofort an, in Samen zu gehen. Also sie schießt. Ist eine Langtags.
Ich wollte sagen. Ist eine Langtagspflanze, genau wie ja auch bestimmte Radieschensorten. Ne?
Genau.
Wow!
Genau. Und Knollenfenchel, wie gesagt, durch den Klimawandel, wir haben also doch in diesem Jahr natürlich nicht so viel Wärme, vielleicht kommt sie ja noch, aber der kann durchaus in unseren Gärten schon Knollen ausbilden und im Herbst ist das wirklich ein ganz leckeres Gemüse dann. Dann habe ich noch den Hirschhornwegerich. Er wird jetzt angegeben nicht mehr ausgesät. Hier steht von März bis Juni. Man kann es später trotzdem machen. Die Jungpflanzen kann man ernten. Also es ist ein sehr leckerer Beisalat. Also wenn man zu Salat was extra dazu haben will, ist sehr zart. Und der kann auch ein bisschen Frost ab. Der wird also auch nach dem Frost noch erntbar sein. Ja, und dann habe ich noch den grünen Portulak. Der kommt sehr schnell. ist mit dem Portulac-Röschen verwandt direkt. Und da kann man die Blätter auch wieder so als Beisalat nehmen. Der schmeckt sehr mild und kommt halt sehr schnell hoch. Den kann man also durchaus noch dann mindestens einen Monat ernten.
So, das war jetzt eine ganze lange Liste. Jetzt gucken wir uns die einzelnen Sachen mal ein bisschen genauer an. Womit fangen wir an, Ralf? Mit dem chinesischen Lauch.
Ich würde sagen, ja, der chinesische Lauch oder Knoblauch, wie er ja genannt wird, hat ja Claudia eben schon erwähnt, ist wirklich sehr interessant und wenn ich mich nicht täusche, kann er ja eingesetzt werden wie der normale Knoblauch, aber man hat hinterher nicht diese Ausdünstungen, also der Atem bleibt frisch und man kann auch ins Büro gehen am nächsten Morgen und die anderen sagen dann nicht, oh Mann, was hast du denn da wieder gegessen? Ne?
Genau, der ist etwas milder, der riecht nicht aus dem Hals und er kann also auch länger als ein Jahr im Beet bleiben. Er kommt eigentlich immer wieder wie Schnittlauch.
Das ist total praktisch, aber was esse ich davon? Die Zehe?
Nein, das Blatt. Man kann natürlich, wenn der jetzt blüht und Blüten dran hat, kann man auch die Blüten so ein bisschen zum Garnieren nehmen. Kann man durchaus auch essen. Also man kann ihn auch ausreißen und unten die Zwiebel essen, aber die ist nicht so groß wie beim normalen Knoblauch. Also das ist eine ganz kleine Zwiebel nur.
Okay, das heißt, ich esse die Blätter. Dann wiederum erinnert es mich so ein bisschen an Bärlauch. Aber Bärlauch verliert ja den Geschmack so ein bisschen, wenn man ihn warm macht. Ist dann bei dem chinesischen Lauch nicht so, offenbar.
Naja, es ist so, wenn man Lauch grundsätzlich dünstet, verlieren die Senföle, also die gehen praktisch immer beim Kochen ein bisschen raus und dann verliert es auch so die Schärfe. Das ist genauso, wenn man eine Zwiebel richtig anbrät, die schmeckt dann richtig süß. Ne? Also da sind natürlich auch noch jede Menge Zucker mit drin, aber das ist beim Kochen halt immer so. Man sollte ihn, wenn schon, dann roh essen, um natürlich auch die Vitamine zu nutzen, die da drin sind.
Okay, also wer knoblauchfreies Pesto machen möchte, aber mit Knoblauch Geschmack, für den wäre dann das zum Beispiel was. Ich glaube, das wäre dann meine Idee, weil tatsächlich gibt es hin und wieder vielleicht so klitzekleine Beschwerden, dass ich vielleicht hier und da doch etwas viel Knoblauch gegessen habe.
Also heute geht's. Ich merke nichts, obwohl du da 20 Zentimeter von mir entfernt stehst. Aber dieser Knoblauch ist auch ideal, wenn man so asiatisch kocht. Ne? Da passt er wunderbar rein. Ja, dann rein mit den Samen in unsere Beete. Claudia, wie geht's? Müssen wir eine Saatrille ziehen?
Also 1,5-2 Zentimeter mehr würde ich nicht machen. Also das ist so der Standard, es sei denn, das sind Pflanzen, die wirklich an der Oberfläche bleiben wollen. Da steht dann aber meistens drauf, dass das Lichtkeimer sind. Die sollte man dann nicht abdecken, sondern nur andrücken.
Wie lange braucht es jetzt, bis wir da was ernten können?
Ja, der braucht ein bisschen, aber er hat ja noch Zeit.
Aber dieses Jahr?
Doch, in diesem Jahr wird er schon noch kommen. Er wird ja nachher so dicht gepflanzt, dass man die ganzen Pflanzen dann nachher ein bisschen vereinzeln kann und dann kann man die auch schon abernten.
Also ich muss mich ja immer gedulden mit Knoblauch und so. Ich habe ja schon mal einen jetzt geerntet zu Hause, weil das Laub welk wurde. Der war sehr klein, aber eine vollständige Zehe, mein erster Knoblauch. Jiha, war toll.
Ja, ich sehe den hier an den Rand, weil falls wir ihn stehen lassen wollen, ne, er stört er nicht so. So, dann wollen wir mal. Ja, der Boden hier, der ist nicht so toll. Hier fehlt der Kompost. Wir müssen im nächsten Frühjahr mal wieder Kompost auftragen. So, ich ziehe mal einfach so eine Reihe von Hand. Das macht natürlich überhaupt keine Geräusche. Da gibt es hier zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal das Ganze aus dem Tütchen raus machen. Das ist bei dunklem Samen aber schwierig, weil ich dann nicht sehe, wie viel ich in die Rille reinkriege. Und deswegen nehme ich die andere Hand. Die Handfläche. Mach da etwas von dem Samen rein und streue den Samen mit den zwischen Zeigefinger und Daumen mit der rechten Hand. Dann habe ich das so ein bisschen in der Hand, wie viel ich da reingebe. Ne, weil so bei dunklem Samen sieht man nämlich nicht, wo der Samen landet. Und dann kann das durchaus sein, dass das nachher zu viel ist.
Ralf, hast du deine Brille auf und siehst was?
Ja, aber also man kann ihn wirklich kaum sehen oder entdecken. So dunkel ist der, vermischt sich praktisch mit der Saatrille. Also müssen wir mal gucken. Und später, wenn er dann rauskommt, wenn die einzelnen Pflanzen dann rauskommen, aber dann verziehen wir noch so ein bisschen. Aber Claudia, du hast wirklich mit der Hand eine so schöne Saatrille gezogen. Also das hätte ich nie so hingekriegt.
Also ich würde sagen, das ist der im grünen Bereich Sehtest.
Ja, das ist jahrelange Übung. Manchmal geht's gut, manchmal nicht. Also da kommt immer auf die Tagesform an. So, hier mache ich dem mal das Schildchen dran, damit ihr seht, was es ist. Und dann habe ich hier so eine kleine Hake. Und dann natürlich mit dem Hakenrücken schön andrücken, damit der Samen Erdschluss kriegt und bald keimen kann. Und beim Schnittknoblauch oder chinesischen Knoblauch ist es auch so, dass man den durchaus auch umpflanzen kann, wenn man die jetzt vereinzelt. Also man muss die Pflanzen nicht komplett essen oder so, man kann den auch woanders hinpflanzen. Das verträgt er.
Was bräuchte er dann? Also was braucht er für Boden? Kann ich ihn überall hinpflanzen?
Der ist unkompliziert. Der wächst auf jedem guten Boden.
Das macht mir Freude.
Ja, also dann wird auch bei dir vor dem Haus ein bisschen was davon landen. Da gehe ich mal ganz sicher aus, Martina.
Ich denke schon.
Die Herbst- oder Mairübe, die kann man im Frühjahr aussehen, im Herbst auch. Wie gesagt, ist eine Langtagspflanze, ne? Also nur in der Zeit, weil dazwischen würde die dann sofort in Blüte gehen und da habe ich nichts von. Dann wird die Rübe hart, dann kann man sie nicht mehr essen.
Aber Claudia, zu dem Namen, da habe ich noch mal eine Frage. Die heißt ja runde, weiße, rotköpfige. Weiße, rotköpfige. Also entweder ist was weiß oder rot.
Ja, die Rübe ist weiß, aber oben am Schopf, wo das Grün ansetzt, da hat die eine rote Kappe. Also ist sie obenrum ist sie rot, deswegen rotköpfig.
Da sind wir ja sehr gespannt, wenn wir die dann aus der Saatrille rauskommen sehen später mal. Und diese runde, weiße, rotköpfige, das ist so ein echtes, uraltes Gemüse. Wurde also schon vor, weiß nicht, Jahrhunderten angebaut?
Ja, die ist schon sehr, sehr lange in Kultur. Und wie gesagt, im Rheinischen wird die als Stielmus auch ausgesät. Das ist genau die gleiche Pflanze. Bloß da wird sie halt dichter gesät und dann wird das Blatt abgeerntet. Und wenn man das nicht zu tief aberntet, dann hat man genau wie beim Schnittsalat immer wieder eine Nachernte.
Und ist auch super gesund, hat also viele Vitamine, Mineralstoffe, ätherische Öle, also kann roh gegessen werden, gedünstet, gekocht, also ja. Überall rein damit.
Ja, ist halt ein Kohlgewächs, hat ein bisschen Schärfe, es gibt also unterschiedliche Sorten, diese hier ist ein bisschen scharf, aber man kann die, also wenn man sie dünstet, ist genauso wie mit der Zwiebel auch, dann wird es etwas milder, man kann sie auch roh essen, aber so scharf wie ein Radieschen ist sie nicht.
Na, das beruhigt uns ja. Und sie ist auch samenfest.
Ja, es gibt welche, die samenfest sind. Man kann die also weiter kultivieren. Ich weiß es nicht. Also die müsste eigentlich samenfest sein. Das ist eine aus einem Naturbetrieb. Die versuchen natürlich, also aus dem Bioanbau, die versuchen natürlich auch samenfeste Sorten zu etablieren. Ne? Also die haben vorwiegend samenfeste Sorten.
Gut, und jetzt soll der Samen auch hier bei uns ins Beet. Da wird wieder erstmal ein bisschen gehakt.
Was war hier? Hier war Kohl, ne?
Da war der Bremer Scherkohl.
Das ist schlecht, da gehen wir nicht hin.
Warum nicht?
Ja, weil das ist auch ein Kohlgewächs. Kohl auf Kohl, das ist nicht gut.
Kohl auf Kohl tut nicht wohl.
Du bist so ein Poet, man muss es immer wieder feststellen.
Oh komm, der ging doch.
Ja, wirklich.
Und auch jetzt wieder den Boden auflockern und eine Saatrille ziehen.
Ja, genau, eine Saatrille ziehen. Und da muss ich wahrscheinlich auch wieder mit der Hand, weil der Samen ist, wenn ich das so sehe, auch wieder dunkel. Da hört man ihn rascheln. Alle Kohlgewächse haben im Prinzip so runde, kugelrunde Samen. Und wenn man die einfach so aus dem Tütchen holt, die kullern sehr schnell raus. Deswegen mache ich das lieber auch wieder mit unbewehrten Fingern von Hand.
Gut, und da wieder 3 Zentimeter, 2 Zentimeter, kommen nicht ganz so drauf an.
Das ist nicht so entscheidend.
Also die Tiefe der Saatrille.
Die Tiefe der Saatrille ist da nicht so schlimm. Zu tief sollte es nicht. Ne, aber immer so zwischen 1 und 2 Zentimeter.
Ja, rot, braun und ein bisschen schwärzlich sehen die aus.
In der Saatrille wirklich nicht zu sehen. Und da sollte man, wenn man Rübchen haben will, den Abstand auch nicht zu eng machen. Dann muss man nachher zu viel verziehen, weil jede verzogene Pflanze, die ist natürlich weg. Ne?
Und jetzt geht es wieder damit weiter, dass die Saatrille geschlossen wird. Mit der Hake wird die aufgehäufte Erde links und rechts wieder zurückgezogen.
Kohl kommt eigentlich sehr schnell hoch. Also innerhalb von einer Woche könnte der schon rauskommen.
Und als nächstes auf unserer Liste steht ja noch Du de Florence, ein Knollenfenchel.
Ja, hört sich ja toll an, wenn du das so sagst.
Es klingt toll, ne? Es bezieht sich auf Italien und ist französisch. Was will man mehr? Es klingt nach Sommer, auch wenn wir es wenn es ein Herbstgemüse im Prinzip wird. Das wird auf jeden Fall ein eher milder, süßer Knollenfenchel und ja, wie Fenchel so ist, mit leichtem Anisaroma.
Also für mich heißt er einfach Florentina Knollenfenchel. Fertig.
Genau. Florentina ist also Mandelgebäck. Können wir das auch bitte anbauen?
Florentina Mandeln, ja. Da ist auch wieder das Problem mit dem Dunklen, ne? Also das mache ich dann auch lieber wieder aus der Handfläche.
Also die Samen sind wieder so dunkelgrau, braun.
Ja, es ist ein Doldengewächs mit der Petersilie verwandt. Und deswegen können wir das jetzt ruhig auf den, wo der Kohl vorher gestanden hat, das kollidiert nicht. Ne? Und den muss man natürlich dann auch etwas verziehen. Aber man kann die Pflanzen, wenn sie dann noch klein sind und verzogen werden, kann man die auch so, wie sie sind, ganz in Salat nehmen.
Ganz wie sie sind?
Ja, naja, die Wurzeln kann man abschneiden, ne? Aber das Grün und was so ein bisschen unten schon, das ist ja noch recht zart, das kann man dann schön im Salat noch verwenden.
Wie unterscheidet sich dieser Fenchel dann von anderen Fenchelsorten?
Ja, der normale Fenchel, den wir so kennen, der ist ja eigentlich auf Früchte spezialisiert. Ne? Also in der freien Natur bildet der Früchte aus und die Fenchelfrüchte werden dann ja praktisch für den Tee genommen. Ne? Dieser hier, der ist darauf gezüchtet, dass er praktisch oberhalb der Wurzel so eine Verdickung wie beim Kohlrabi so ähnlich macht. Und diese Verdickung, das ist das, was wir nachher essen und das schmeckt auch so ein bisschen, schmeckt ein bisschen nach Fenchel.
Das ist ja auch gut, ne? Wenn er so heißt.
Macht Sinn, ne? Aber das heißt, das, was wir im Supermarkt kaufen als Fenchel in der Gemüseabteilung, ist tendenziell dieser Fenchel.
Das ist in der Regel Knollenfenchel.
Der ist ja auch, ich bin ja immer so mit den Inhaltsstoffen so ein bisschen zugange, also auch super gesund, enthält ätherische Öle und das beruhigt dann, wenn man den isst, auch den Magen und den Darm. Und wenn man erkältet ist, könnte man auch Fenchel essen und dann geht die Erkältung vielleicht schneller vorüber. Ein Kollege von mir sagte immer, also mit irgendwelchen Mittelchen dauert es eine Woche ohne 7 Tage.
Genau so ist das, ja. Zumindest beim Schnupfen ist das so.
Den Spruch kenne ich auch, aber manchmal hilft es ja schon, wenn man dran glaubt.
Jawohl. So, jetzt kommt der Fenchel wieder in die Saatrille.
Das mache ich jetzt mit den Fingern so ein bisschen einzeln, so alle 3 Zentimeter, weil ich möchte ja nachher verziehen, also die Pflanzen doch lieber einzeln stehen lassen, weil die doch ein bisschen breiter werden und dann auch Platz brauchen. Ne? Also da nehme ich jetzt wirklich das jedes Korn einzeln rein, so ungefähr auf 3 Zentimeter.
Also es gibt ja im Fernsehen so einen Sender, der zeigt so der Dinge, die sich so ganz langsam bewegen, so Fluss, der da so hinplätschert. Und wenn ich hier so bei Claudia zugucke, dann könnte ich auch immer so Om sagen, wenn sie so Stück für Stück die Samen da in die Saatrille legt, dann werde ich richtig ein bisschen müde.
Ralf, was guckst du für Fernsehsendung? Ich kenne nur dieses knisternde Kaminfeuer, was es manchmal so gibt. Ansonsten...
Nö, ich habe da schon mal was gesehen. Also, wie gesagt, ein Fluss oder da geht jemand durch einen Wald und die Vögel zwitschern und dann ja, dauert das 10 Minuten und dann gehen bei mir die Augenjalousien runter.
Na gut, wenn wir uns Sorgen machen müssen, sag Bescheid.
Saat aussehen, wenn man es wirklich genau macht, ist wirklich sehr meditativ. Also da muss man die Ruhe weg haben. Sonst wird es zu dicht und da muss man hinterher zu viel zupfen.
Du hast das hier jedenfalls wieder sehr gut gemacht und die Saatrille wird, naja, ihr wisst es schon, wieder geschlossen. Von links nach rechts kommt das, was man zur Seite geschoben hat, wieder drauf und dann mit dem Rücken der Harke mal anstampfen, damit es was nochmal gibt.
Erdschluss, noch so ein schönes Wort. Ich bin so für Galgenraten mit Gartenbegriffen, auch ein schönes Spiel.
Galgenraten?
Kennst du kein Galgenraten mehr?
Nö, was ist das denn?
Ernsthaft?
Ja, also Galgenraten habe ich noch nie gehört.
Also du überlegst dir ein Wort, wie lang dieses Wort ist, wie viele Buchstaben es hat, malst dann so kleine Strichchen drauf. Und dann kann man halt, musst du sagen, gibt es ein G in dem Wort? Dann sagst du, ah ja, ist ja, ach nee, was hat man jetzt? Erdschluss. Nein. Okay, gibt es ein E? Genau, gibt es ein E in dem Wort? Ja, Erdschluss. Dann schreibe ich das E da rein. Und wenn du einen falschen Buchstaben rätst, dann wird halt so langsam ein Galgen gemalt. Ist vielleicht ein bisschen makaber, aber es war ein sehr schönes Spiel in meiner Jugend.
Wollen wir das in der Mittagspause mal spielen?
Das können wir sehr gerne spielen. Ich überlege mir ein Wort, muss aber dann ja auch überlegen, was du glaubst, was ich denken könnte und an neuen Gartenbegriffen gelernt habe.
Oh ja, jetzt wird es halt auch kompliziert.
Genau. Ja, ich kenne das Spiel auch. Und wenn man dann nachher wirklich absolut nicht rät, dann hängt man selber noch am Galgen dran. Da wird auch noch ein Strichmännchen dran gemacht an den Galgen.
Okay, vom Galgen jetzt zum grünen Sommerportulak. Das ist dann die nächste Kultur, die ins Beet soll. Und dieser grüne Sommerportulak, der bildet dann so eiförmige, fleischige Blätter. Und diese Blätter, die schmecken ja so ein bisschen salzig, nussig. Und die jungen Blätter, die können, das würde dich wieder freuen, Martina, sogar roh gegessen werden.
Ja, alles, was mir keine Arbeit macht, ist sehr willkommen.
Ja, und der Sommerportulak, der kommt dann in, was hast du denn jetzt schon wieder im Mund? Kaum dreht man sich mal um.
Ja, das war ein gelbes Birnchen, ne?
Oder und das gelbe Birnchen, jetzt wollen wir nicht noch im Mund gucken, ob es das rot oder gelb war, aber es ist eine von diesen leckeren Tomatensorten, die wir hier haben.
Ja, es ist die erste quasi selbstgezogene Tomate, die ich in diesem Jahr esse. Und die war schon mal sehr lecker, aber ihr habt mich erwischt.
Ja, es war ja auch, ja, okay.
es war offensichtlich, ne? Aber jetzt probiere ich auch gleich nochmal die rote daneben.
Das rote Birnchen.
Während Claudia arbeitet.
Gut, und was ich noch sagen möchte, und das ist ja für Martina auch interessant, also bei dem grünen Sommerportulak, da ist es dann so, dass die Blütenknospen, die kannst du dann auch als Ersatz für Kapern nehmen, wenn du mal keine Kapern zu Hause hast, hast aber diesen grünen Sommerportulak im Beet stehen.
Ich mag aber gar keine Kapern.
Okay, dann nimmst du das halt nicht. Gut, komm Claudia, dann trotzdem jetzt die Samen in die Erde. Wieder eine Saatrille mit dem Finger.
Hierhin. Auflockern. Also da ist es jetzt egal, ob da vorher Kohl stand oder nicht. Das ist auch eine Pflanze, die mit dem Kohl nicht verwandt ist. Die ist sowieso für sich alleine. Da gibt es also kaum Pflanzen, die mit ihr kollidieren.
Oh, ein Regenwurm verzieht sich da gerade in die Tiefe. Mensch, der ist ein bisschen gestört worden, aber hilft uns hier im Beet ja auch enorm.
Die brauchen wir hier. Und da mache ich das auch wieder so schön mit der Hand, weil die auch wieder so dunkel sind.
Die sind aber mini klein. Also was weiß ich, noch nicht mal einen Millimeter groß, unser Samenkorn.
Also da muss man wirklich, da hat man zwischen den Fingern nachher, vielleicht für eine Reihe von 40, 50 Zentimeter reicht das schon fast. Ne? Man soll es ja auch nicht zu dicht machen. Und da kann man also wirklich nur hoffen, da sieht man die Samen überhaupt nicht. Ne? Also das sind wirklich hier zweimal zwischen Daumen und Zeigefinger für einen halben Meter.
Schwupps, keine Minute hat es gedauert und jetzt wird die Saatrille wieder geschlossen nach dem bekannten Muster. Müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, ihr wisst es ja schon. So, und Claudia hat es schon gesagt, als letzte Kultur kommt jetzt der Hirschhorn-Wegerich in das Beet. Martina, Wegerich, da hatten wir ja schon einige, die uns begegnet sind. Zum Beispiel den Breitwegerich, ne? Der wächst an Wegen oder auf Wegen und soll immer helfen, wenn wir irgendwie Probleme mit den Füßen haben. Ne? Da soll man die Blätter in die Schuhe machen.
So habe ich das auch in Erinnerung, genau. Und dann hatten wir bei unserer Kräuterwanderung damals noch den Spitzwegerich. Da sind die Blätter, wie der Name schon sagt, Überraschung, deutlich spitzer. Und die Knospe kann man essen und dann schmeckt die so ein bisschen nach Champignon. Und wenn ich mich hier mal bei uns umsehe, bei dem, naja, Rasen ist es nicht, auf der Wiese, wo unsere Beete hier auf dem Funkhausgelände sind, da blüht nämlich gerade der Spitzwegerich. Ha, habe ich jetzt erkannt.
Und wenn man eine kleine Wunde hat, ne, also man hat sich verletzt und die Wunde ist offen oder eine Schürfwunde oder sowas, dann kann man die Blätter vom Spitzwegerich nehmen, zusammenrollen, ein bisschen zerkauen mit Speichel und dann drauf tun. Das ist ein wunderbar antiseptisch, also es ist ein Antiseptikum. Man kann da auch eine Tinktur draus machen, also es hilft Wunden heilen.
Das ist schon ziemlich cool, besonders wenn, also ich achte jetzt gerade hier mal drauf, auf der Wiese, der wächst überall, dieser Spitzwegerich. Tatsächlich, ich war jetzt in Bergen unterwegs und ich habe mir schon am ersten Tag eine ordentliche Blase an der Ferse gelaufen. Aber in den Bergen gab es keinen Breitwegerich. Aber als ich später auf dem Campingplatz war, es war alles voller Breitwegerich.
Und hast du dann was in die Schuhe gestopft?
Na, dann war die Blase schon wieder verheilt von alleine. Aber da musste ich wirklich dran denken. Es war so platt getrampelt, dass überall quasi nur Erde war und Breitwegerich.
Und dieser, jetzt wieder zum Hirschhornwegerich, der war ja früher in jedem Nutzgarten praktisch. Ne? Da konnte ja auch im Winter geerntet werden, also war unheimlich wichtig für die Bevölkerung.
Ja, das war Vitaminspritze im Winter. Ne? Also wenn es im Winter wenig gibt, ne? Und auch vor allen Dingen auch Vitamin C, das brauchte man ja auch. Alle Pflanzen, die praktisch im Winter grün sind, enthalten auch Vitamin C. Das ist schon wichtig dann, ne? Weil im Winter ist ja dann wirklich die lichtarme Zeit. Und dann, dann braucht man Vitamine und das sind natürlich frische Vitamine, die man dann hat.
Also vielleicht bevor man eine Paprika des Vitamin C wegen kauft, die sonst wo angebaut ist, lieber noch schnell Hirschhornwegerich anpflanzen.
Ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, geht das auch mit anderen Grünpflanzen, die enthalten auch Vitamin C.
Garten besser wissen.
Naja, Schneewinter haben wir eigentlich nicht mehr, aber ich mache das so, dass ich den auf dem Hochbeet habe und ich werde dann über Winter ein bisschen Vlies drüber machen. Dann ist er geschützt, ne? Und man sollte natürlich auch zusehen, dass man, wenn Frost ist, nicht erntet, weil dann ist praktisch die Pflanze selber, die ist durchgefroren und wenn ich die dann ins Warme bringe, dann fällt die im Prinzip zusammen. Also ernten immer nur bei frostfreiem Wetter.
Okay, und jetzt ist es ja so, der Hirschhornwegerich, da brauchen wir keine Saatrille.
Nein, das ist nämlich ein Lichtkeimer und der Samen ist auch so fein, das sieht man gleich, dass man den einfach nur in die aufgelockerte Erde oben aufstreut und dann einfach nur festdrückt. Der braucht Licht, damit er ordentlich keimen kann. Ist auch, man sieht das, also wir hatten ja eben schon sehr feine Samen und der ist wirklich sehr fein.
Ach, sieht ja aus fast wie Mehl, dunkles Mehl.
Der ist also wirklich sehr, sehr fein. Dunkel ist er auch, aber fein. Ich werde es gleich mal auf die Handfläche geben, dann kann man das mal sehen. Nimm's mal bitte. Genau. So, jetzt.
Ein dunkler Lichtkeimer.
Na komm schon. Da. Wenn da jetzt der Wind reingeht, dann ist ja. er weg.
Gut, dann habe ich auf der Wiese den Hirschhornwegerich.
Aber da werde ich das auch wieder so machen mit Daumen und Zeigefinger, ne, dass ich so ein bisschen in der Hand habe, wie viel ich da auftrage.
Weißt du auch, wie der zu seinem Namen gekommen ist? Also Hirschhorn?
Ja, er sieht so ein bisschen aus wie Hirschgeweih. Also er hat so ganz tief eingebuchtete Blätter, die so ein bisschen aussehen wie, ja, wenn die Hirsche noch ihren Bast drauf haben, so breit, ne? Dann so sieht das aus.
Und diese Blätter, die werden dann später so ein bisschen fleischig und schmecken auch ein bisschen nussig und auch ein bisschen bitter. Also eine richtige Delikatesse.
Eigentlich überhaupt nicht sehen, wo der hingeht, ne? Ich versuche es einigermaßen gerade hinzukriegen, aber wie gesagt, 2 Prisen auf 1,5 Meter reicht da völlig hin. So.
Dann mach bloß ein Schildchen dran, sonst ist der beim nächsten Mal, wenn ich hier meinen Rundgang durch die Beete mache, weg, weil ich denke, der gehört da gar nicht rein.
Ja, du siehst nachher, siehst du die Rille schon. Die ist allerdings nicht so definiert, wie wenn ich eine Rille ziehe, ne? Sondern es wird ein bisschen breitwürfiger sein. Also die sollte man eine Weile in Ruhe lassen. Bis der keimt, dauert ein bisschen.
Okay, dann merke ich mir das hier an der Stelle. Alles in Ruhe lassen.
Guck mal, diese Radieschen, die sind ja richtig gut hier, die sind lecker.
Ja, ich habe das schon gesehen, dass Martina da auch schon ganz interessiert eben lang gegangen ist und sich auch runtergebeugt hat zu den Radieschen. Also die sind schon so viel größer als so eine Murmel.
Ja, und ich habe tatsächlich zugegeben ein bisschen vergessen, dass wir die da gesät haben vor einiger Zeit und dachte gerade so, was wächst denn da so? Das sieht ja aus wie unser Bremer Scherkohl von den Blättern her, habe ich mir jetzt eingebildet. Und dann habe ich das Schildchen gesehen und dachte, ah, Radieschen. Und im zweiten Schritt, oh, da sind ja sehr dicke Radieschen dran. Nicht alle. Wir haben mal wieder vergessen, sie zu verziehen, aber es sind trotzdem hier und da ordentliche Oschis dabei.
Ja, hier sieht man, ne, wenn die zu eng stehen, dann können die halt keine Knollen bilden und dann kann man die nicht essen. Sie sind auch zum Rohessen jetzt schon zu heftig. Vielleicht das mittlere Blatt noch, das neueste, das kann man vielleicht noch im Salat essen, das andere ist schon zu hart.
Gut, harte Blätter wollen wir nicht.
Und wo wir gerade so ein bisschen auch beim Thema Ernten sind, man sollte in diesem Jahr ein bisschen aufpassen mit den Gurken, hat Claudia gerade gesagt. Warum?
Ja, weil bei kaltem, nassem Wetter kann es passieren, dass die Gurken bitter werden. Dann entwickeln die das Cucurbitacin. Das ist ja auch das, was beim Kürbis, wenn er unreif ist, sich bildet. Und das sollte man nicht essen. Es ist giftig. Und ich habe es schon als Kind gelernt. Oma hat immer gesagt, wenn ihr an die Gurken geht, probieren. Wenn es bitter schmeckt, bitte nicht essen. Und ja, das sollte man prüfen, wenn man jetzt Gurken abnimmt. Wir haben zwar von den Sorten her bitterfreie Sorten gezüchtet, die sind bitterfrei, aber wenn die Wetterbedingungen zu schlecht sind, kann es durchaus mal passieren, dass doch mal eine bittere dabei ist. Also vorher prüfen, das kann man schmecken. Also man schmeckt das sofort, wenn es bitter ist.
Ganz kurz, gilt das nur für Gurken oder auch für Zucchini?
Zucchini tun es in der Regel nicht, ne? Aber nur, wenn es die F1-Hybriden sind, die man aus dem Geschäft gekauft hat. Ne? Das Problem ist, wenn ich Zucchini weiterziehe, dann sind das keine Zucchini mehr, sondern Kürbisse. Und Kürbisse sind in unreifem Zustand immer Cucurbitacin-haltig. Das heißt also, die sind immer bitter.
Genau. Wir haben jetzt erstmal alles ausgesät, was wir hier auf unserem Plan hatten. Aber Claudia, jetzt nochmal ganz kurz. Es ist jetzt Ende August. Was liegt jetzt noch an? Ein Tipp, worauf man jetzt quasi achten könnte, sollte, müsste?
Ja, man sollte jetzt schon mal nach den Erdbeeren schauen. Erstmal können die jetzt noch Ende August gesetzt werden, also neue, frische Pflanzen, wenn man an den Senkern die erste Pflanze dran gelassen hat. Aber man sollte natürlich auch die überflüssigen Senker sofort von der Pflanze entfernen, weil das schwächt die Mutterpflanze. Und man kann jetzt auch düngen, also nochmal eine organische Düngung ranbringen, dass sie vor dem Winter noch ein bisschen Dünger kriegen. Und man kann sie auch ein bisschen einkürzen bzw. die alten Blätter abnehmen, weil die sind jetzt schon sehr, sehr kräftig. Also die haben sehr, sehr viel Laub. Das brauchen die im Winter eigentlich nicht. Und es ist besser, wenn die jetzt nochmal frischen Austrieb machen. Weil der frische Austrieb, der ist niedriger und der ist vor dem Wind im Winter ist er etwas sicherer. Also die Pflanzen sind dann etwas kleiner. Die werden sowieso, diese großen Blätter werden sowieso über Winter dann praktisch zur Seite gehen, abgehen und im nächsten Frühjahr muss man sie sowieso rauszupfen. Ne?
Also man sagt ja immer, 2 Jahre tragen Erdbeeren gut und für das dritte Jahr könnte man sich dann eben neue anschaffen und dazu kann man die Absenker nehmen von den 2-Jährigen, die Absenker pflanzen, abtrennen und die alte Pflanze raus. Das ein bisschen aus der Rubrik, was sonst noch gerade so anliegt. Ja, ihr Lieben, was plant ihr denn vielleicht noch für dieses Gartenjahr? Schickt uns doch gerne eine Mail an garten@ndr.de und da könnt ihr natürlich auch alle Fragen rund um das Thema Gärtnern loswerden, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, wenn irgendwas nicht geklappt hat und ihr vielleicht einen Ratschlag braucht, woran es vielleicht gelegen hat, oder wenn ihr auch einen Themenvorschlag für uns habt, schickt uns gerne eine Mail an garten@ndr.de. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns folgt, also wenn ihr dem Podcast folgt im grünen Bereich. Und wenn ihr denkt, ihr habt irgendwie jemanden in der Familie oder im Freundeskreis, der hat auch einen Garten. Und er oder sie könnten da vielleicht noch ein kleines bisschen Inspiration und Hilfe brauchen. Dann empfehlt unseren Podcast doch gerne weiter an alle Menschen, die das da interessieren könnte und die vielleicht noch ein paar Anregungen, Tipps, Inspirationen rund um das Thema brauchen. Oder einfach sich nur über Ralfs Brillengeschichte amüsieren wollen.
Ja, und schon ist eine Folge von Im grünen Bereich fast schon wieder um. Und das ist ja der NDR-Garten-Podcast. Die nächste Folge, die gibt's dann wieder von Samia und Thomas. Und die sprechen dann über Schädlinge im Garten. Aber nicht über die kleinen auf den Blättern, sondern über die im Boden, die uns ärgern. Nämlich Wühlmäuse, Maulwürfe und Co. Wie vertreiben wir die, ohne dass wir krasse Chemie einsetzen? Das ist die Frage. Und da versuchen Thomas und Samia eine ja natürliche Firewall gegen Schädlinge zu errichten. Klingt super spannend, wie ich finde. Und die Folge, die gibt es bereits jetzt schon in der ARD Audiothek. Das ist ja die kostenlose Audio-App der ARD. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst und eine Woche später dann hier. Vielen Dank, Claudia, dass du dabei gewesen bist. Claudia Heger, unsere Diplombiologin und Gartenexpertin. Ohne dich, ja, wäre es hier nicht ganz so entspannend für uns manchmal.
Ja, mag sein. Aber jetzt können wir es wachsen lassen und ja, es war wieder schön.
Nicht so entspannt ist, sonst müssten wir selber mehr arbeiten und könnten nicht nebenher einfach essen, was hier alles so wächst.
Genau, so ist das.
Ich glaube, ich gehe jetzt hier gleich nochmal ein bisschen durch und gucke, was unsere Ernteerfolge so machen. Also Radieschen, Tomaten, ich glaube, die Möhren können wir uns auch langsam mal angucken.
Ja, Pflücksalat haben wir auch und Chili, so ne, leicht scharfe Chili, ganz bunte.
Hat jemand schon probiert?
Haben wir uns noch nicht getraut, aber das ist vielleicht so die restliche Aufgabe. Vorsichtig. Das sind so richtig scharfe, haben wir da gepflanzt, ne?
Ja, wenn schon, denn schon.
Also wir essen jetzt hier ein bisschen, wir probieren uns jetzt durchs Beet und sagen Tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Aber wir lassen euch natürlich nicht gehen, ohne euch noch einen Podcast-Tipp mitzugeben. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber doch umso lebhafter diskutieren. Und genau das tut der Genuss-Podcast Alles in Butter. Das ist der hörbare Beweis dafür. Alles in Butter ist ein Wohlfühl-Podcast. Es dreht sich um Genuss, um Freude am Essen und Trinken und Spaß am Kochen und Backen. Ralf, kochst du gerne?
Ja, also doch, am Wochenende, wenn ich Zeit habe, stehe ich gerne am Herd und rühre mit dem Löffel oder frittiere oder alles Mögliche.
Hast du schon mal Snickers frittiert?
Snickers? Nee. Hast du
das?
Nein.
Nein, aber das will ich immer irgendwie mal machen. Aber es hat natürlich nichts mit Garten und gesunder Ernährung zu tun, zugegebenerweise. Vielleicht auch nicht so richtig was mit Genuss, aber genau um Genuss geht es ja in dem Podcast. Genussexperte Helmut Grote und die beiden Hosts, die sprechen jede Woche über gute Küche, also das Gegenteil von frittierten Snickers. Die kulinarische Bandbreite reicht vom einfachen Marmeladentoast bis hin zur Haute Cuisine. Und für alle Wissenshungrigen und Liebhaber der guten Küche reist Helmut Grote vom Rheinland aus in Orte und Regionen, die kulinarisch viel zu bieten haben, besucht Märkte im In- und Ausland, besucht nachhaltig betriebene Produktionsstätten und besondere Restaurants. Und es werden auch, ja, ich sag mal, gewöhnliche Produkte getestet, die man in jedem Bioladen, Supermarkt oder beim Discounter bekommen kann. Den Genuss-Podcast Alles in Butter findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.